Winter Day Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird's jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Teil 2 von Schiri du A, dem großen Spezial der großen neuen Serie bei Winter Day Hockey O'Clock. Und wir sind bereits im neuen Eishockeyjahr 2025 angekommen. Deswegen erstmal frohes Neues an alle Hörerinnen und Hörer. Und möge das Eishockeyjahr 2025 euren Teams Titel und vielleicht auch wenig Tränen bringen. So oder so, schön, dass ihr bei Winter Day Hockey O'Clock mit dabei seid. Schön, dass ihr auch mit uns und dieser Serie ins neue Jahr gewechselt seid. Schiri, du A, Teil 2. Heute widmen wir uns dem Arbeitstier. Und wer vielleicht bei Teil 1 schon Gefallen an der ganzen Materie gefunden hat, der wird jetzt erst recht belohnt sein. Das ist für mich jetzt, ich nenne es mal den juiciest Part. Da ist am meisten dran am Knochen und den werden wir entsprechend filetieren. Für Schiri du A Teil 2 hat auch er sich wieder ins Win-Today-Studio begeben. Es freut mich außerordentlich, dass Gerhard Schiffauer einmal mehr auf meine Fragen hoffentlich antworten wird. Gerhard, schön, dass du da bist. Auch dir frohes neues Jahr.
Ebenfalls und alles Gute schon für die Zukunft und vielen Dank für die Einladung.
Gerhard, diese Serie ist ein Unikum in zweierlei Hinsicht. Einmal, weil sie sich erstmals einem Schiedsrichter widmet, dem Tun, Wirken und allem, was auch vielleicht peripher damit zu tun hat, eben dem Arbeitstier heute im zweiten Teil, aber vor allem, weil es nicht nur in Ton, sondern auch in Bild aufgezeichnet wird. Wer das jetzt nur hört im regulären Podcast-Feed von Winter Day Hockey O'Clock, der kann mal in die Shownotes dieses Podcasts gehen und findet dort einen YouTube-Link. Dort draufklicken und dann seht und hört ihr Gerhard Schiffauer, mich und dann auch viele Wortspenderinnen und Wortspender. Und bevor wir da dazu kommen, möchte ich mit dir mal den Begriff des Arbeitstieres vielleicht ein klein wenig erörtern. Du hast in deiner Karriere abseits des Eises, also manche Menschen würden meinen, dem richtigen Beruf, und vielleicht ist die Schiedsrichterei dann auch die Berufung, sehr viel gearbeitet, sehr viel geleistet, auch sehr viel Verantwortung getragen. Man könnte durchaus behaupten, dass du dort schon ein Arbeitstier warst. Und als Schiedsrichter, das ist jetzt meine Interpretation von außen, muss man wahrscheinlich per se ein Arbeitstier sein. Weil ansonsten würde man sich nicht die vielen hunderten Stunden im Auto, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Eishallen, beim Warten auf Spielbeginn, in Debriefs und dergleichen um die Ohren schlagen. Wenn dort draußen vielleicht jetzt jemand ist, der sich nach Teil 1 denkt, Schiedsrichter würde ich eigentlich ganz cool finden oder Schiedsrichterin, ja, wir brauchen auch Frauen in diesem Metier. Muss man ein Arbeitstier sein, um Schiedsrichter, Schiedsrichterin werden zu können?
Ich denke, wenn du Schiedsrichterin oder Schiedsrichter werden willst, musst dir schon bewusst sein, du übernimmst Verantwortung für dich selbst und für viele andere auch. Und es muss dir klar sein, du musst etwas investieren. Ich meine jetzt nicht in finanzieller Art und Weise, sondern du musst Teile deiner Freizeit, Teile deines Lebens investieren in diesen wunderschönen Sport. Natürlich wird nicht jeder Schiedsrichter dementsprechend begabt sein, die ganz großen Schritte zu machen. Wir brauchen auch eine breite Basis. Und ich habe ganz großen Respekt, fast Ehrfurcht vor Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die in den Landesbereichen, dem Nachwuchs tätig sind. Auch die müssen sehr viel opfern und bereitwillig sein, etwas zu tun. Und natürlich, je höher man unter Anführungszeichen aufgrund seiner Begabung und seiner Einsatzbereitschaft und bereit ist, etwas zu geben, je höher, umso mehr Anforderungen. Man bekommt nichts geschenkt. Und das ist schon die große Herausforderung. Und Arbeitstieren, viele Menschen glauben, naja, da ist ein Spiel am Wochenende, da kommt er, dann schießt sich dahin und das war's. Der kommt so vielleicht eine halbe Stunde vor Spielbeginn, zieht sich um, zieht dann seine Show und dann nach dem Spiel vielleicht raucht er sich eine Zigarette an oder trinkt ein Bier und fährt nach Hause, frohgemutet. Nein, so ist es nicht. Ich sage in der Zwischenzeit, Eishockey ist in der Zwischenzeit ja ein ganz Jahres Sport geworden und auch für die Schiedsrichter ist es ein ganz Jahres Sport. Und du musst das ganze Jahr etwas dafür tun. Die körperliche Fitness. Ich muss an meinem Eis laufen lernen. Ich muss die Regel lernen. Ich muss mich eventuell an meiner, ein bisschen Persönlichkeitstraining machen, wenn, an meiner Körpersprache arbeiten. Also es ist sehr viel Arbeit steckt da dahinter, bis schlussendlich der Puck eingeworfen wird und das Spiel beginnt. Und ich sage immer, die Schiedsrichter gewinnen immer das Spiel am Tag vorher schon. Und wenn der Schiedsrichter aufs Eis geht, sollte die letzte Frage sein, zumindest so habe ich immer gemacht, dass man 5 Minuten bevor ich dann aufs Eis gegangen bin, Schiffi, hast du heute alles gemacht, dass es ein gutes Spiel war, wird? Hast du dich vorbereitet? Bist du trainiert? Kennst du das Reglement? Hast du Freude? Hast du ein gutes Team? Und wenn ich das abhaken konnte, bin ich ins Spiel hinausgegangen und das war's dann. Aber sehr viel Arbeit dahinter.
Wir werden über viele Dinge, die du jetzt teilweise schon tangiert hast, sprechen, über Dinge, die vielleicht nicht jeder Mann, jeder Frau da draußen sieht. Und wir werden auch von vielen Wegbegleiterinnen oder Wegbegleitern in diesem Fall hören. Und an den Anfang dieser zweiten Episode von dreien wollte ich durchaus bewusst einen deiner längst gedienten Wegbegleiter stellen. Ich hatte das große Vergnügen, mit Erich Straschil Kontakt aufzunehmen. Und da muss ich jetzt ein klein wenig ausholen, weil die Aufgabenstellung jetzt keine leichte war. Noch dazu für den, glaub, ältesten Wortspender, den es an dieser Stelle bei Winter Day Hockey O'Clock jemals gegeben hat. Die Aufstellung war folgende: Erzähl mir was über Gerhard Schiffauer, aber bitte so, dass ich es auch auf YouTube einspielen kann, denn wir zeichnen das in einem Fernsehstudio auf und das sollen dann auch die normalerweise Hörerinnen und Hörer, die dann zu Zuseherinnen und Zusehern werden, auch sehen können. Der Weg dorthin, der war spannend, aber es war so unfassbar nett, wie Erich Straschil sich dem Ganzen gewidmet hat, wie er auch dran geblieben ist. Und deswegen erst einmal Chapeau, dass mit fortgeschrittenem Alter du dir solche Herausforderungen immer noch antust. Ganz großes Dankeschön. Es ist was Wunderbares rausgekommen. Er hat mehrere Episoden und Geschichten notiert, aufgeschrieben, fein säuberlich, und die dann auch verlesen. Ich möchte fast meinen, es ist eine Ode an Gerhard Schiffauer. Da stecken jetzt ganz, ganz viele Sachen drinnen, deswegen genau zuhören und ich hoffe, dass wir auf die allermeisten dann auch eingehen können. Es ist, möchte fast sagen, ein zeitgeschichtliches Dokument und ein wunderbarer Bogen geworden, der deine Karriere und dein Wirken umspannt. Und bevor ich mit dir jetzt um Kopf und Kragen rede, würde ich vorschlagen, wir hören einfach mal rein bei Erich Straschil und der Ode an Gerhard Schiffauer.
Ein paar Anekdoten über dich und uns. Das Auge bei einem Verkehrsunfall verloren war für ihn eine harte Zeit. Aber ein Schiffi gibt nicht auf. Mein Vater sagte zu ihm, ob er nicht Schiri werden möchte. So fing seine erfolgreiche Karriere an. Das Training mit ihm für die Vorbereitung war ein Horror. Aber es hat sich im Nachhinein der Jahre ausbezahlt. Eine kleine Episode: um 8 Uhr mit dem Auto nach Lilienfeld gefahren, dann mit dem Rennrad Annaberg und Josefsberg und um 12 Uhr waren wir wieder zu Hause. Eine andere Geschichte: in Matzen oder Wolkersdorf. Der Eismeister machte die Bande zu und Gerhard hatte die Finger drinnen. Autsch. Eisenstadt, Nacht- und Nebelaktion. Auto kaputt. Schiffe geht zu Autobahntelefon. Finster. Deckel auf und Deckel kommt wieder auf seinen Kopf zurück. Autsch. In Klagenfurt beim Spiel hat Gerhard die Scheibe aus den Augen verloren. Ich habe es überrissen und sofort das Tor gerichtet, wie wenn es verschoben gewesen wäre. Teamarbeit. Graz, während dem Spiel das Glasauge verloren. Gefunden, eingesetzt und weiter ging die Partie. Natürlich mit Aufenthalt in der Kabine. Bei der Alpenliga in Kanadsee zu seinem Geburtstag nach einem Essen bei der Rückfahrt bei ca. 30 cm Schnee das Essen für die Tiere liegen gelassen. Ihn war sehr übel. Lasagne war alt. Graz, weil sich der Herr Kartnick über unsere Schiedsrichterleistung aufgeregt hat, die Kabinentür vor der Nase zugeschlagen. Kein Besuch nach dem Spiel ab nun im Vibram. Zell am See. Der Zug steckt in einer Mure. Wo nächtigen? Schiffe. Am Bahnhof, Zimmer reserviert beim Bahnhofsvorstand. Cool. Bei einer Fahrt mit dem Zug einmal eine Kuh und ein anderes Mal einen Selbstmörder. Das Schlafen mit dem Gerhard war die erste Zeit gewöhnungsbedürftig. Immer ein Auge offen. Bitte nicht böse denken. Auch zu erwähnen, die Strapazen Sonntagsspiel in Feldkirch, anschließend mit dem Zug nach Hause. Montag 6:30 in St. Pölten und ab in die Arbeit. Gerhard im Ausland. Ich glaube, in Johannesburg. Der farbige Eismeister hat im 6. Stock bei Palisanderbanden Eis gemacht. Kurios. Zum Abschluss sei noch gesagt, Gerhard sich auf Ausbildungen, mit wem er pfeift. Nun zum Abschluss. Trotz der harten Zeit hat es mir eine Freude gemacht, mit ihm und dem Kurti Neuwert zu pfeifen. Alles Gute weiterhin, dein Freund Erich.
Eine Überraschung.
Ist das grandios oder ist das grandios?
Ist grandios. Der Erich und sein Vater, wie er gesagt hat, 95% kann ich so unterschreiben, hat sich tatsächlich so abgespielt. Der Erich und sein Vater waren eigentlich diejenigen, die mich zum Eishockey-Schiedsrichter gebracht haben. Und Erich Straschil hat es auch geschafft, zwei A-Weltmeisterschaften zu fahren als Linienrichter, lange bevor wir gesagt haben, unsere österreichischen Schiedsrichter sind schlecht, ist Erich Straschil schon zu A-Weltmeisterschaften gefahren mit seinem eher eingeschränkten Englisch. Und was ich dem Erich auch ganz hoch anrechne, er war viele Jahre in meinem Team als Linienrichter, gemeinsam mit dem Kurt Neuwirth. Aber er hat auch dann akzeptiert, wenn es zu den Semifinals und den Finals gekommen ist, dass er dann nicht mehr dabei war, wo ich dann mit anderen Linienrichter gepfiffen habe. Und für ihn war das einfach okay, weil er einfach ein Sportler auch war, weil er den Sport gesehen hat. Und ein anderer hätte wahrscheinlich versucht, ihn da mitzunehmen. Aber es ist zwischen uns unausgesprochen geblieben und trotzdem hat sich da verstanden, dass für gewisse Spiele Erich dann nicht mehr der richtige Mann war. Das hat aber nichts mit unserer persönlichen Beziehung zu tun. Und ich treffe ihn heute noch gelegentlich und plaudern über, der war, glaube ich, einer der längst dienenden Schiedsrichter im Bundesland Niederösterreich. Und es war eine wunderschöne Zeit und eine lange Zeit. Und ich habe mich auf mein Team, auf das Team verlassen können. Auf Neuwirth, Straschil, dann Hütter oder Mandler, um sehr viele zu erzählen. Habe aber auch, wie gesagt, schon Finalspiele gepfiffen mit Vorarlberger Schiedsrichter, wo wir dann Sprachbarrieren gehabt haben. Also ein anderes Thema.
Zu den Sprachbarrieren kommen wir dann vielleicht später noch. Du wirst aber hoffentlich erlauben, dass bei ein paar dieser Dinge natürlich eingehakt werden muss. Und das beginnt wahrscheinlich bei der ersten Anekdote, die Erich Straschil zum Besten gegeben hat. Und die hat mit deinem Auge zu tun, dass du offenbar bei einem Unfall verloren hast. Und nachdem das Thema eingeschränkte Sichtfelder, Sehbehinderungen auch etwas sind, das wahnsinnig viele Menschen betrifft, glaube ich, gibt es wenig inspirierendere Geschichten. Es gibt viele inspirierende Geschichten, nicht falsch verstehen, aber wenn man trotz nur 50% Sehkraft so gesehen eine so lange erfolgreiche Karriere haben kann. Und natürlich lädt das ein, haha, das hast du nicht gesehen und ja. Schiedsrichter, du ja. Blinde, Nuss und dergleichen, kennt man alles. Trotzdem, ein Auge weniger zu haben und sich einfach nur als gesunder Mensch vorzustellen, wie das A sein muss und dann aber B einer Tätigkeit nachzugehen, in einem der schnellsten, in so einem unfassbar schnellen Sport mit Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, die gefällt werden müssen und natürlich auch gesehen werden müssen, imponiert mir extrem, um da vielleicht mal die Bühne oder eine Basis einzuziehen. Dieser Unfall und dann auch der Verlust des Augenlichts auf einem Auge. Inwieweit hat dich das geprägt? Prägt es dich immer noch?
Vielleicht als Eingangsstatement. Viele Zuhörer oder Zuseher werden sich jetzt bestätigt fühlen, die schon immer gesagt haben, das ist ein Blinder. Okay?
Es ist gut, dass du das sagst.
Damit kann ich leben. Vielleicht, man muss sich das vielleicht so vorstellen, ich war damals ein junger Mann mit 17 Jahren und einige haben gesagt, ich habe ein sehr gutes Talent, Eishockeyspieler zu werden. Und dann hast du einen Autounfall als Beifahrer, wo du durch die Windschutzscheibe aus dem Auto aussteigst, monatelangen Krankenhausaufenthalt, einige Notoperationen und das Gesicht auch ein bisschen verändert. Und dann mal als junger Mann zu akzeptieren, das Leben ist ab sofort ein anderes. Das war mir eine große Herausforderung und da haben mich meine Eltern und meine Freunde sehr, sehr unterstützt. Und auf der anderen Seite habe ich mich trotz alledem nicht eingeschränkt gefühlt. Ich habe halt einfach gesagt, okay, es gibt Schlimmeres im Leben. Es gibt Schlimmeres im Leben. Ich hätte auch querschnittgelähmt sein können oder einen Schritt mehr und ich wäre oder einen Meter mehr Flugbahn und ich wäre vermutlich 200-300 Meter abgestürzt. Aber es ist ein anderes Thema. Und für mich war es eigentlich nie ein Thema, dass ich gesagt habe, ich bin unter Anführungszeichen behindert. Ich habe mich nicht behindert, ich habe gedacht, okay, ich bin halt ein bisschen anders. Okay. Und das mit dem Schiedsrichter war dann so, dass der damalige Schiedsrichter Landesreferent natürlich auch von diesem unter Anführungszeichen Handicap gewusst hat. Der wollte mich eigentlich nicht als Schiedsrichter werden lassen, weil er gesagt hat, das ist zu gefährlich. Weil wenn du, damals haben die Schiedsrichter noch nicht mit Halbvisier gepfiffen, so wie es dann der IHF einige Jahre später eingeführt hat. Ich war der erste Schiedsrichter, der mit Halbvisier gepfiffen hat. Weil ich natürlich gesagt habe, okay, ein zweites Mal sollte das nicht passieren. Weil die Zähne verlierst, okay, ist ja nicht das Thema. So war es dann. Und ich habe halt das Glück, und das ist vielleicht auch sagen, Talent oder die Begabung gehabt, dass ich als ehemaliger Spieler anders gedacht habe, wie vielleicht der eine oder andere Schiedsrichter, der Kollege. Ich habe antizipiert. Ich habe oft, wo dann der eine oder andere Spieler zu mir gesagt hat, ich habe nicht gewusst, ob alle Spieler es wissen. Ich gehe davon aus, dass es in der Community vielleicht ein Thema war, aber es aus Anstand, egal wie auch immer, nicht offen angesprochen wurde. Und wenn ich das eine oder andere meine persönliche, wirklich beleidigende die Bemerkung in diese Richtung, das hat mich schon getroffen am Anfang, auch als junger Mann und dann auch als Schiedsrichter hat es den einen oder anderen Spieler gegeben, der sich bemüßigt gefühlt hat, hier dementsprechend zu zeigen. Ich habe nur darauf gesagt, okay, sei froh, dass das Schicksal dich nicht so getroffen hat und damit war das Thema für mich schon erledigt. Aber ich habe mich eigentlich nie zurückgesetzt gefühlt. Also vorweg, für mich war das ganz normal, wenn ich aufs Spielfeld gegangen bin, ich bin da nie vom Spiel gestanden, okay, du bist zu arm, was du nicht alles hast. Und na, es ist halt so. Und als Schiedsrichter kein Problem damit gehabt. Und die anderen Kollegen unter Anführungszeichen auch, vielleicht hat der eine oder andere einen Neid gehabt, aber das war schon, ich habe damit umgehen können.
Was mich interessiert, und vielleicht ist das auch etwas, weil wir schon hatten, wir haben zu wenig Schiedsrichter, wir haben zu wenig Schiedsrichterinnen und ja, auch mit einer Einschränkung dieser Art kann man Schiedsrichter, Schiedsrichterin werden, kann man eine große Karriere haben. Gab es aber Dinge, womit du das ausgleichen musstest? Das Antizipieren ist das eine, aber ich will jetzt das Wort kompensieren nicht verwenden, aber gab es Strategien, Taktiken, derer du dich bedienen musstest, um eben den Verlust von 50% des Sichtfeldes auszugleichen?
Also mir ist es immer, ich habe es immer gewusst und ich habe logischerweise bekommst du mit, dass es dann nicht so voll inhaltlich alles sichtbar ist. Ich habe ganz speziell mein Stellungsspiel in der Endzone, vereinfacht gesagt, ich habe immer gewusst, wann muss ich wo genau hinschauen. Heute, wenn wir von Sidelines sprechen und der eine Schiedsrichter hat diese Sideline,
also Sichtfelder.
Und der andere Schiedsrichter nimmt diesen Bereich. Ich habe damals schon gewusst, wann, zu welchem Zeitpunkt soll ich wo hinschauen. Selbstverständlich ist es mir auch passiert, so wie der Erich einmal gesagt hat. Habe meine Krankheit vor dem Tor, ich habe nicht gewusst, wo die Scheibe ist, habe no goal gegeben. Ja? Und der Erich instinktiv hat gesagt, ja, hat no goal gegeben, weil das Tor war aus der Verankerung. Und dann hat man gesehen, der war eigentlich schon 2 Zentimeter hinter der Tor. Jetzt weiß ich nicht, hat das damit zusammengehangen, dass er diese Einschränkung hatte oder war es ein schlechtes Stellungsspiel? Vereinfacht gesagt, kurz auf den Punkt gebracht, ich habe versucht, mein Stellungsspiel so zu optimieren, dass ich schon vorausschauend gewusst habe oder Bauchgefühl, was wird sich da entwickeln. Und das war halt mein Vorteil, dass vielleicht der eine oder andere Schiedsrichter oder Schiedsrichterin nicht gehabt hat. Was aber nicht auch sagt, dass ich nicht fucking Calls gemacht habe.
Passiert jedem. Und in dem Fall auch tatsächlich den Besten. Zwei Geschichten, bei denen ich noch einhaken möchte, weil diese Person immer wieder auch im Eishockey-Kontext genannt wird und viele einfach nicht wissen, was er mit Eishockey zu tun hat. Hannes Kartnick, dem du offenbar mal die Tür vor der Nase zugeschlagen hast. Also den EC Graz, die Elefanten unter seinen Fittichen hatte, bevor er dann mit Sturm Graz für vielerlei Schlagzeilen gesorgt hat. Wie war das mit, ich würde jetzt mal aus ferndiagnostischer Sicht sagen, so jemand Impulsiven wie Hannes Kartnick zu tun zu haben, was hat dann dazu geführt, dass du ihm die Tür einmal ins Gesicht geschlagen hast? Oder zugeschlagen hast, vielleicht vor seiner Nase?
Retrospektiv gesehen, ich habe sehr viele Dinge, die nachträglich mit seiner Sturm Graz her, das will ich nicht beurteilen, nicht kommentieren, aber was mich an dem Herrn Kartnick schon fasziniert hat, und ich habe ihn auch immer gesitzt, er im Gegenteil, habe ich immer geduzt, okay, soll so sein, ich habe ihn schon immer gesitzt, er hat schon sehr viel bewegt in Graz, das muss man neidvoll anerkennen, und ich kann mich zurückrennen, er hatte geglaubt, jetzt kommt er mit den Grazer 99, mit den Elefanten, mit einem Trainer Zinnerlich an der Bande, und jetzt werden wir die Welt verändern, und alles neu und hin und her. Also ich rechne dem Herrn Kartnick sein Engagement, ob er das jetzt nur für den Verein gemacht hat oder ob es nicht teilweise auch Selbstzweck war, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich rechne ihm hoch an, dass er seinen Ehrgeiz gehabt hat, dort etwas zu bewegen. Und konkret auf diese eine Situation angesprochen war halt einfach die, ich glaube, es war das erste Drittel, es ist halbwegs alles gut gelaufen und das im Off, den in meiner Karriere passiert. Und plötzlich im zweiten Drittel ist es nicht mehr so für die Heimmannschaft gelaufen. Und der Herr Kartnick wollte die Schiedsrichtergarderobe ein und schreiend und hin und her. Und ich habe gesagt, Schäfer, du wirst nie wieder in Graz pfeifen. Sag ich, Herr Kartnick, habe ich gesagt, ich werde noch Spiele in Graz pfeifen. Der Herr Foster-Propheter wird sie lange nicht mehr geben in Graz, und habe ihm einen leichten Sidekick gegeben, die Tür zugeknallt und die Sache war erledigt. Hat dann natürlich das mediale Echo, was über die Schiedsrichter, aber ich habe damit leben können. Und das war meine einzige, wo ich trotz alledem, und dann waren wir, zum Herrn Kartnick fällt mir noch ein, immer ein Spiel gepfiffen, Graz gegen Bozen, Wengrul, so kurz vor Weihnachten auch, und plötzlich aus dem Nichts im dritten Drittel beginnen der Wayne Grohl und der Robin Doll eine Rauferei. Aus dem Nichts heraus. Und damals hat es die Rauferei noch Matchstrafe gegeben. Das war das einfache Reglement. Wer beginnt, Faustschläge aufzuteilen, ist mit einer Matchstrafe zu bestrafen. Punkt. Aus. Die fangen an, die Linesmen gingen dazwischen und die zwei fighten da. Gegen Bozen was, schlagen da ein. Ich sage, Stop it, I give you a match penalty. Und bleibt mir nichts anderes, ich gebe dir einen zwei Matchstoff. Der Kartnick kommt nach dem Spiel und schimpft, dass wir uns so deppert erkennen, den einen Matchstoff und geben, jetzt sind sie wahrscheinlich gesperrt. Sag ich, Herr Kartnick, sag ich, haben Sie schon am Terminkalender geschaut und welche Jahreszeit wir gerade haben? Sagt er, ja. Sag ich, in zwei Tagen, sag ich, ist Weihnachten, habe ich gesagt. Jetzt kriegen die sicher mindestens einmal ein bis zwei Spiel, schätze ich. Weil mir da keinen Einfluss drauf sage. Was glaubst du, was die jetzt machen? Die setzen sich in den nächsten Flieger und von heim machen sie, da haben wir ein schönes Weihnachten. Ach so, na, die holen wir jetzt. Also das war die andere Seite des Herrn Kartnick.
Neben den vielen Episoden, die eigentlich Straschil auch zum Besten gegeben hat, und nochmal großer Dank, dass du da, lieber Erich, das angetan hast, hab auch versprochen, den YouTube-Link dann zukommen zu lassen. Also du wirst das Ganze in Wort, Ton und Bild hoffentlich genießen können. Ganz am Ende, und das führt uns dann wieder zurück zum Thema Schiri, du arbeitest hier, sind so Episoden gestanden wie Sonntagnachmittag, Spiel in Feldkirch, Nachtzug, Montag wieder in der Arbeit antanzen. Jetzt ist das ein Schicksal, ein selbst auferlegtes Schicksal natürlich von vielen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern in diesem Land, das am Sonntag in der Winter Day Ice Hockey League gepfiffen wird, am Samstag in der Alps Hockey League, und je nachdem, was dann tatsächlich der Brotberuf ist, und 90% der Offiziellen haben tatsächlich einen Brotberuf, das dann eben auch wieder normal gearbeitet werden muss. Das ist ein irres Pensum, das diese Menschen auch bereit sind zu absolvieren. Wie war das bei dir? Gab es da auch mal Durchhänger, was normal wäre, wo du denkst, boah, heute habe ich keinen Bock auf Arbeit oder dergleichen. Wie funktioniert man da?
Vielleicht, weil ich, ich würde sagen, besessen, aber, sondern weil ich einfach mich dafür entschieden habe, ich mache diesen Sport, Und da habe ich nicht viele Kompromisse gemacht. Und ich habe teilweise hat mein Familienleben und mein Privatleben auch sehr darunter gelitten. Aber es war mir das einfach wert. Und wie du richtig gesagt hast, ich bin um 3 Uhr in der Früh von einem Spiel, Villach nach Hause gekommen, um 3 Uhr in der Früh, 6 Uhr ins Auto gesetzt, wieder nach Wien in die Firma gefahren. Das war schon eine Herausforderung. Aber zugleich aus habe ich es gemacht, weil ich es aus innerster Überzeugung gemacht habe. Und da spürt man diese Strampazen nicht so. Man spürt sie nicht so. Dann ist man noch belastungsfähiger, auch in der Firma, im Beruf. Nur mit zunehmendem Alter dann braucht man mehr Ruhephasen. Und ich habe halt auch eines gemacht, was vielleicht der eine oder andere Kollege nicht so gemacht hat, dass ich auch zwischendurch immer wieder trainiert habe. Und mein Ziel war immer, ich möchte in die Playoffs kommen. So wie die Mannschaft, ich möchte ins Playoff kommen. Da habe ich sehr viel dafür getan über den Sommer, dass ich beim Schiedsrichterkurs gute Leistungen bringen konnte und auch während der Saison sehr viel trainiert, weil nur Spiele zu pfeifen nimmt immer, denke ich, von der Substanz. Weil sonst würden ja die Eishockeyspieler auch nicht trainieren zwischendurch. Und wir Schiedsrichter müssen in der Zwischenzeit auch zur Kenntnis nehmen, wir müssen zwischendurch auch etwas tun, weil sonst geht dann so im Dezember, Jänner, irgendwann mal beginnt es zu schwächeln. Aber ich war es einfach bereit zu tun und das habe ich sicher nicht bereit.
Und diese Entbehrungen und was da alles damit einhergeht, das hat ein Zeitungsartikel, auf den wir gestoßen sind, auch sehr schön dargelegt. Und da möchte ich den nicht nur den Zuseherinnen und Zusehern jetzt auch an die Hand geben, sondern auch daraus zitieren. Das ist eine der vielen Bestandsaufnahmen zur österreichischen Schiedsrichterei gewesen, auch so Semi-Porträt von dir. Und es ging da auch ums Eishockey-Entwicklungsland Niederösterreich und dass ausgerechnet aus Niederösterreich eine Schiedsrichterelite kommt. Und da lautet es unter anderem folgendermaßen: 2 Drittel seines Urlaubs gehen für den ÖBB-Bediensteten für das Hobby als Referee drauf. Frau Monika und die Kinder Bernd und Simone müssen da schon viel Verständnis aufbringen. Ein Ziel Schiffhaus, der auch früher als Kicker in der Wachau einen Namen machte, wird jedoch schwer zu realisieren sein. Ansehen, und das ist jetzt ein Direktzitat, Ansehen und Autorität der Schiedsrichter und Linienrichter müssen gehoben werden. So wie bisher kann es auf keinen Fall weitergehen. Zitat Ende. Als ich das gelesen habe, habe ich mir einfach nur gefragt, wann war das? Was waren Ereignisse, die zu dieser Aussage geführt haben? Warum konnte es so nicht weitergehen?
Weil im Vergleich zur Jetztzeit die Schiedsrichter unter Anführungszeichen nie als Teil des Spieles, als Teil des Sports gesehen. Wir wurden immer gesehen als die Bösen, die nur Kosten verursachen für den Verein und die Fehler machen. Und niemand hat hinter dem Schiedsrichterteam den Menschen gesehen, was der oder die Kolleginnen und Kollegen leisten müssen, dass heute 22 andere Menschen teilweise ihrem Beruf nachgehen können, was der tun muss, dass er dem folgen kann. Und auch das hängt natürlich mit einem Imagewandel zusammen. Viele Menschen, ich habe oft den Mund fusselig gesprochen, um zu erklären, auch in der Vergangenheit, was wir Schiedsrichter, die Schiedsrichter alles tun, wie du richtig sagst. Pfeifen, keinen Fehler machen, rund um die Uhr verfügbar sein, am Ende der Saison vielleicht noch zu einem internationalen Bewerb fahren und teilweise um Gottes Lohn. Und den Support, wir haben auch nicht die Unterstützung gehabt von wir waren Angehörige, sind noch immer Angehörige des österreichischen Eishockeyverbandes, aber der damalige Eishockeyverband in seiner alten Struktur, da hat es halt einen Karl Heidinger gegeben, der damals mein erster Schiedsrichter-Obmann war, eine Persönlichkeit par excellence. Der war für die Schiedsrichter und im Verband haben sie gesagt, okay, du Karl Heidegger magst das und das war's schon. Aber den Support haben wir nie gehabt oder die Rückendeckung, auch nicht von den Medien. Es war niemand von den Medien damals sich bereit, einmal zu sagen, okay, was machen die und was tun die eigentlich? Und da, glaube ich, haben wir daran gearbeitet, nicht nur ich, sondern sehr viele andere Kollegen aus der Eis, um einmal das Bild in den richtigen Rahmen zu rücken.
Das wäre ein witziges Gedankenexperiment, was passiert, wenn es keine Schiedsrichter gäbe bei einem Spiel. Wir sagen immer und werden auch nicht müde, das zu wiederholen, no referees, no game. Und trotzdem hat sich eine Episode zugetragen, in der es zumindest zu Beginn mal so war. Ich habe deinen langjährigen Wegbegleiter Kurt Neuwirth gebeten, vielleicht auch mal in der Erinnerungskiste zu graben, was denn auch lustigere Anekdoten anbelangt, die sich da zugetragen haben. Und was passiert, wenn Schiedsrichter dann vielleicht ihrem Job nicht unbedingt gleich nachkommen und die in Anführungszeichen Arbeit verweigern? Das hören wir uns jetzt an.
Ja, ich glaube, es war so eine Halbfinalserie, damals noch in der Nationalliga. Und es war das erste Spiel, war in Lustenau. Und da war Massenschlägerei mit Ausschlüssen und wo das Publikum auch gerauft hat und hin und her. Und das Retourspiel war dann in Kitzbühel. Und der damalige Obmann hat gesagt, Schiffi, du bist mein Mann, such da zwei Linesmen und ihr regelt das. Naja, wir sind dann mit dem Zug angereist. Ja, haben wir gesagt, was machen wir bitte? Also das ist so angesagt, die Schlägerei, damals noch im Drei-Mann-System, da kannst du nicht wirklich viel machen, wenn alle Spieler reinkommen, da sind da die Hände gebunden. Und wir haben gesagt, okay, wir probieren einmal ganz was anderes. Wir gehen nicht in die Schlägereien hinein, sondern wir stellen uns am Mittelkreis auf und schauen ihnen beim Schlägern zu. Naja, es ist nicht viel Zeit vergangen und gleich Türen auf und hinterm Tor hat er sich abgespielt. Ja, gesagt, getan, wir haben uns beim Mittelkreis aufgestellt, haben die Hände verschränkt, ohne einen Pfiff zu tun oder irgendwas und haben ganz einfach die Schlägern lassen. Und innerhalb kürzester Zeit, wieso kommt da niemand, niemand trennt uns, wir hören keinen Pfiff, drehen sie die Spieler um, schauen zu unserem Mittelkreis, okay, ganz entsetzt. Und die Sache war erledigt. Es waren dann, der Schiff hat dann ein paar Ausschlüsse links gegeben und ein paar rechts gegeben. Und das ganze Spiel lief dann eigentlich mehr oder minder problemlos ab. Also wirklich fast fair. Ja. Würde in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr gehen. Und die Spieler sind ja viel ruhiger geworden jetzt durch die Stops, durch die Safety-Player-Geschichten und durch die vielen Aufzeichnungen etc. Außerdem gibt es ein Viermannsystem, wo zwei Head ja auch in Einsatz sind und bestrafen können. Also diese Auseinandersetzungen wie damals, wo wirklich gefochten wurde mit Schlägern und wirklich brutal Axthiebe ausgeteilt wurden, das gibt es jetzt nicht mehr.
Es war sehr viel Nicken vorhanden und ich möchte vielleicht ganz zu Beginn anfangen, wie absurd war das, dass sich zur damaligen Zeit schon rumgesprochen hatte, du, das wird eskalieren, abgesprochene Schlägereien. Ich meine, abgesprochene Schlägereien, das gab es wirklich.
Ja, ich habe gewusst, bei gewissen Spielen, wie ich schon gesagt habe, habe ich gewusst, da wird es heute krachen, da wird es explodieren, da kannst du machen, was du willst. Du hast dann schon bei Spielbeginn gewusst, heute kommt irgendetwas. Wenn gewisse Spieler aufs Eis gekommen sind, wusste man. Und da, bei dem besagten Spiel, das stimmt genau, wie es der Kurt gesagt hat, Busch haben gesagt, und heute, wie die erste Schlägerei ist. Jetzt nicht, wenn sie hintereinander fallen. Wir ist es erstmal zum Fäusteln beginnen. Wir stellen uns auf die Seite, schauen ihnen zu. Ich habe mir in der Zwischenzeit ein paar Notizen gemacht, dass ich gewusst habe, okay, den nehme ich. Und wie der Kurt gesagt hat, es war ein Experiment. Und das hat sich wahrscheinlich jeder andere, unter Anführungszeichen, jeder andere Team jetzt das nicht erlauben können. Und ich habe gesagt, das ziehen wir durch. Und es war wirklich so, plötzlich, was ist jetzt? Komm. Wir sind gestanden so. Okay, seid jetzt fertig? Okay, passt, raus. Und dann zum Coach gefahren, sage ich, Coach, jetzt habt ihr einen Spaß gehabt und jetzt haben wir Hockey spielen. Super war's, vorbei war's. Genial.
Klassisch Druck vom Kessel ablassen. Wie schwierig war es für dich da, oder wie anders war es für dich, für euch als Crew, da einfach zu stehen und das mal auf sich wirken zu lassen?
Es war insofern recht lustig. Ich wollte schon gleich den einen oder anderen anfeuern, aber das habe ich dann unterlassen. Aber es war mal ernst in der Situation, einmal zu zeigen, dass wir sind doch nicht die Ringrichter und wir sind doch nicht die Erzieher von erwachsenen Menschen. Und die Spieler legen den Level fest, wie das Spiel gespielt wird, aber doch nicht wir Schiedsrichter. Wir sind noch diejenigen, die dann schauen, okay, ich soll in die Bahnen laufen. Aber ich bin ja nicht der Erziehungsberechtigte von einem 25-jährigen Vollprofi. Es ist so.
Ich finde das extrem spannend, weil ich immer noch allergrößten Respekt davor habe. Und ich glaube, es war, bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob es Elias Seewald war, aber man kennt ihn mittlerweile auch als Referee und groß gewachsen und gefühlt todesmutig. Also wenn da Schlägereien entstehen. Und ich bilde mir an, dass er jemand war, der da mal zwischen Mike Harmo und Dennis Robertson gegangen ist. Also einfach zwei Schwergewichte, wo du weißt, die müssen einen halben Zentimeter falsch zielen und du bist der Leidtragende. Wie lebensmüde muss man als Linesman, als Lineswoman, als Linesperson sein, um auch da dazwischen zu springen? Und wie viel schlimmer, gefährlicher war es damals?
Also zu meiner Zeit, wie ich noch Linesman war, ich habe ja auch in diese sogenannten Raufreien und Fights hineingegangen. Mit Bravour, das hat mir getaugt, war super, jetzt kann ich da auch mitmischen. Und den einen oder anderen selbst einmal in den Schwitzkasten genommen hin und her. Aber es ist nicht das eine oder andere auch gewesen, dass mein Ohr nachher gesungen hat, weil ich heute im Vorbeigehen auch noch eine mitbekommen habe. Ja? Und ich kann mich erinnern, ich war mal bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Junioren-Weltmeisterschaft, da war ich auch als Linienrichter dort, einem Italien, ich weiß nicht, wem, einem italienischen Spieler, glaube ich, das Leben gerettet, weil der gegnerische Spieler hat auf den schon eingeschlagen, wie er sich nicht mehr gerührt hat. Und wenn ich nicht den einen Spieler so wegreiße mit all meiner Kraft. Und
Junioren wohlgemerkt.
Junioren, ja. Man, das Junioren mit 20, das waren schon gestandene Männer. Weil dann der Coach von Italien zu mir gekommen und hat sich bedankt, dass ich den quasi das Leben gerettet habe. Aber das war einfach üblich. Bis dann irgendwann einmal auch der IHF das Reglement dahingehend ein wenig geändert hat und auch in den Köpfen der Verantwortlichen, der Stakeholder, wir sind keine Schlägerliga, wir wollen Eishockeyspiele haben. Weil ich nach wie vor der Meinung bin, die Menschen kommen ins Stadion, in die Eishalle, um ein schönes, emotionales Eishockeyspiel zu sehen.
Und trotzdem, woher kommt dieser Impuls? Oder du bist ja jemand, der unfassbar reflektiert ist, sehr nachdenklich und sehr klug und sehr eloquent. Und jede Person, die mal auf dem Eishockeyspiel war und irgendwie auch erlebt hat, wie das dann aufbrandet und auf den Tribünen zugeht, wenn sich eine Schlägerei nur abzeichnet. Warum ist das so? Und ich gehöre genauso dazu. Wenn das passiert, dann stehe ich auch.
Ich war nie professioneller Spieler. Ich kann mir nur denken. Versuch, wie ich gesagt habe, man muss sich ab und zu auch in die, ich muss mich auch in die Schuhe des anderen stellen, um zu fühlen, wie geht's ihm. Jetzt habe ich als Spieler einen schlechten Shift, habe vielleicht nicht die Scorerpunkte, die man von mir erwartet hat. Und jetzt habe ich den dritten oder vierten Wechsel, wo ich etwas nicht gut mache, stehe unter Druck und dann bockt mir vielleicht irgendwo ein Newcomer auf mit Reiß dort vor alle Leute. Und beim nächsten Wechsel und bei der nächsten Kleinigkeit sage ich so, das nehme ich jetzt nicht mehr und dann explodiere ich. Das ist, wo der Spieler dann sagt, so, jetzt gehen wir die Nerven durch.
Das ist oder die
wo
eine Geschichte.
Wo die Provokation kommt, wo sich, let's go, wo sie sich gegenseitig so laden sie sich gegenseitig ein, do you wanna fight? No, today not, oder yes. Einfach so. Aber
warum springt dieser Funke denn immer aufs Publikum über? Also wenn ich einen Boxkampf sehen möchte, ja. Du hast das schon mal schön angesprochen, dann geht es an einen Boxkampf. Und wenn ich schönes Eishockey spielen, wenn ich Menschen schönes Eishockey spielen sehen möchte, dann geht es zum Eishockeyspiel. Und trotzdem, wenn es zu diesem Moment kommt, wo sich eine Schlägerei nur abzeichnet, ist im Publikum der Teufel los. Warum ist das so?
Genau dieselbe Frage wurde mir von der Fußballseite schon gestellt, weil ich habe auch berufsbedingt auch mit dem Fußball zu tun gehabt, wenn es um die Sicherheit in den Zügen und anders gegangen bin. Da war ich einige Jahre Delegierte in der Fußball-Bundesliga. Spieldelegierte bei sogenannten Risikospielen. Ich habe zum Beispiel den ersten.
Die es im Fußball zigfach häufiger gibt als im Eishockey.
Den Blattsturm Rapid gegen Austria damals gehabt, als Spieldelegierte aus Nummerrande. Dann wurde ich einmal gefragt, Herr Waschifor, Sie kommen eigentlich vom Eishockey, warum ist das bei euch nicht so wie bei uns? Da rauf ist da unten und in den Hallen ist nichts. So, ja, sag ich, da sind 5000 Leute in einer Halle, da sind die Villacher und da sitzen sie oft untereinander und da sitzen die anderen und dann jubeln sie ihre Mannschaft zu, ab und zu vorne, aber schimmeln. Und nach dem Spiel geht man auseinander, als ob nichts unter Anführungszeichen gewesen wäre. Aber, sage ich, verträgt diese Runde, habe ich gesagt, die Wahrheit. Sage ich, weil ich, jetzt mag es überheblich klingen, Eishockey, Sport, eine andere Philosophie, eine andere Ideologie für mich dahinter steckt. Weil wenn ich als Zuschauer zu einem Eishockeyspiel gehe und mich und dort gehe ich nur hin, wenn es mich wirklich interessiert, weil ich kriege den Eintritt nicht geschenkt, ich muss ihn dafür bezahlen, dann möchte ich auch dem Spiel folgen. Und wenn ich dem Spiel folgen möchte, dann habe ich für andere Dinge keine Zeit. Beim Fußball kannst du wahrscheinlich 5 Bier trinken zwischendurch, bis die eine Mannschaft von A nach B gelaufen ist. Wenn ich das beim
Eishockey mache, schön, dass du das jetzt sagst, ja?
Nochmal, der Fußball hat sich auch, und alle Fußballfans sollen mich bitte um Entschuldigung. Wir spielen einen Weltfußball in Österreich. Aber es ist ein anderer Sport und dadurch ist beim Eishockey die Gewaltbereitschaft unter den Fans und Beteiligten nicht vorhanden für mich. Bis vielleicht auf ein paar Ausreifer, wo wir diesen unsägliche Plakate gehabt haben, einmal bei einem Spiel in Bozen, wo sie einen Schiedsrichter aufs Gröbste beleidigt wurde von einigen Fans. Aber sonst waren 5000 Leute schreien Skifahrer, du A-Loch, okay, ist so.
Du arbeitest hier.
Ja, da ist ja, vermutlich arbeitest hier gemeint.
Da sind wir dann auch wieder beim Thema. Ich finde diese Erklärung erstmal wunderschön, die muss man merken und dann vielleicht auch in künftige Kommentare einfließen lassen. Aber das Arbeitstier, das Bundesliga pfeift, gab auch Cup-Duelle, gab All-Star-Spiele, es gab aber auch Weltmeisterschaften und auch da braucht man Freistellungen und da gibt es ein wunderbares Dokument, das wir gefunden haben, wo dann auch vom Internationalen Eishockeyverband um solche Freistellungen angesucht worden ist. Bestätigung zum Gesuch um Dienstfreistellung. Ein Dokument vom 17. März 1992. Wie gesagt, wer das jetzt nur hört und sehen möchte, einmal kurz den YouTube-Link klicken und da steht, wir bestätigen hiermit, dass Gerhard Schiffauer, geboren am in wohnhaft in vom Internationalen Eishockeyverband für die folgenden zwei Turniere als Schiedsrichter nominiert wurde. Seniorenweltmeisterschaft Pool C, Gruppe B in Johannesburg, Südafrika, ist ja auch bekannt als Eishockey-Hochburg. Und Seniorenweltmeisterschaft Pool B in Klagenfurt und Villach. Jetzt kriegt man so einen Schrieb und möchte natürlich hingehen, war selber schon in Südafrika, ultraspannendes Land, war wahrscheinlich Anfang der 90er noch ein klein wenig spannender mit all dem, was vorgefallen ist und passiert ist, als das jetzt der Fall ist. Und gerade neue Länder, immer Reise wert. Jetzt kriegst du diesen Schrieb, was machst du damit?
Vielleicht zum Datum. Die C-Weltmeisterschaft war von 22. bis 29. März 1992 in Johannesburg. Und jetzt kann man sich vorstellen, wann ich nach Hause gekommen bin. Und die B-Weltmeisterschaft war am 2. April. Ich bin von der einen Weltmeisterschaft nach Hause gekommen, nachdem ich fast 3 Wochen in Südafrika war. Kleine Kinder zu Hause. Hab die Wäsche nach Hause gebracht, meine Frau hat die Wäsche gewaschen und den nächsten Tag bin ich mit dem Auto nach Klagenfurt gefahren und bin zur nächsten Weltmeisterschaft damals gefahren. Und das war sicherlich nicht alltäglich, dass ein Schiedsrichter in so kürzer Zeit zu 2 Weltmeisterschaften, aber die erste Einberufung war, weil kurzfristig ein anderer Schiedsrichter krank ist, jetzt durfte ich einspringen. Aber da musst du schon ein Umfeld haben, sowohl privat als beruflich, wo das möglich ist. Und ich kann mir das in der heutigen Zeit fast nicht vorstellen, dass jetzt ein Schiedsrichter 4 Wochen on hold von seiner Familie weg wäre. Ich glaube nicht, dass es sehr viele geben würde, die das opfern würden. Aber mir war es damals das Opfer wert. Und ich habe damals eine verständnisvolle Frau gehabt. Das war für uns
immer noch.
Immer noch, ja. Und es war damals, es war nicht einfach für mich auch und für die Frauen, für die Kinder auch nicht. Aber es hat dazu gepasst. Es hat zu unserer Familie gehört. Und meine Frau hat immer gesagt, das ist dein Sport. Und sie hat sich in anderen Dingen auf mich verlassen können. Und dadurch war es für mich auch keine große Belastung. Im Gegenteil. Das Einzige, was ich vielleicht noch anmerken darf, bei dieser Weltmeisterschaft in Klagenfurt haben wir dann auch einen spielfreien Tag gehabt. Da habe ich mit dem damaligen Supervisor vereinbart, ob ich am spielfreien Tag zwischendurch nach Hause fahren kann. Habe ich mir erklärt, weil ich so lange meine Familie nicht gesehen habe. Und das war damals kein Thema. Also heutzutage war vermutlich, würdest du nicht abreisen können und wieder anreisen. Aber die 4 Stunden von Klagenfurt nach Krems war es mir wert, um wieder 2 Stunden bei der Familie zu sein.
Und trotzdem, wie tolerant muss der Dienstgeber sein, um sowas auch mitzumachen? Also ich glaube, wenn du das jetzt machen wollen würdest, dann wäre das einzige Modell, in dem es vermutlich funktionieren könnte, irgendeine Form der Selbstständigkeit, weil ich glaube, kein Unternehmer macht das noch mit, oder?
Nein, man muss allerdings dazu sagen, damals hat der damalige Generaldirektor bei der ÖBB hat auch für den Sport etwas übergehabt und da habe ich dann eine Dienstvorstellung bekommen. Ich habe natürlich schon nicht sämtliches Monat geschenkt bekommen von meinem Unternehmen, sondern ich habe schon auch viel Urlaub investieren müssen und damals hatte ich auch nicht so das große Einkommen, dass ich mit meiner Familie regelmäßig in den Urlaub fahren konnte. Und das kommt ja noch dazu.
Jetzt nehmen wir uns aber mal mit. Eishockey in einem Entwicklungsland. Südafrika ist auch nach wie vor nicht wirklich auf der Eishockey-Landkarte. Und es hört sich an wie ein Abenteuer, noch dazu Anfang der 90er. Telefonverbindungen nur eingeschränkt vorhanden, keine Mobiltelefonie, kein Internet, kein gar nichts. Und du wirst zum Schiedsrichter in Südafrika bei einer Weltmeisterschaft nominiert. Was sind so Episoden, die dir sofort in den Sinn kommen, wenn du an diese Zeit in Johannesburg zurückdenkst?
Spannend war für mich einmal, dieses Land zu sehen. Das war kurz nach Beendigung der Apartheid-Politik, soweit ich mich erinnern kann, und totales Neuland. Wir Schiedsrichter waren alle in einem riesengroßen Hotel untergebracht, auch mit den Mannschaften. Die einzige Mannschaft, Israel, hat auch gespielt, die hat in einem anderen Quartier gewohnt, aus bestimmten Gründen, die man weiß. Und ich habe das eine oder andere Mal ein Spiel auch gepfiffen, wo Israel dabei war. Und beim Aufwärmen sind da immer drei Spieler meistens auf der Bank gesessen, in voller Montur, und alle anderen haben aufgewärmt. Während des Spieles, die drei sind eigentlich, haben keinen Shift gekriegt. Die drei sitzen immer nur draußen, voller Ausrüstung, und kommen nicht aufs Eis.
Mossad-Agenten.
Und zufälligerweise haben wir dann die gemeinsame Dusche gehabt. Und ich sage dann, da kommen die drei auch. Und ich habe dann gesagt, okay, aber jetzt eine bescheidene Frage. Ich sage, wenn ihr drei Eishockeyspieler seid, dann bin ich der Papst. Haben sie gegrinst. Sag ich, lasst mich dreimal raten. Sag ich, ihr seid zuständig für die Sicherheit der Mannschaft? Sagt er, ja. Sag ich, Mossad, na, so ähnlich hat er gesagt. Sag ich, habt ihr die Uzi unter der Spielerbank? Da sagt er, so ähnlich.
Und das ist so. Man ist im Wagen geblieben.
Und das war so. Und wie du richtig sagst, jeder Schiedsrichter hat eine, wir wurden hofiert. Jeder Schiedsrichter hat eine eigene Suite gehabt und ich habe auch eine Suite gehabt und habe Bilder von meiner Frau und von den Kindern aufgestellt gehabt, ein bisschen wie so da rum und so. Und da habe ich eine schwarzafrikanische Betreuerin gehabt, die hat dort den Room-Service gemacht und hat die Bilder gesehen, hat mich dann gefragt, ob das meine Familie ist. Ich habe gesagt, ja, haben Sie auch Kinder? Ja, hat aber ein bisschen mehr. Sie hat gesagt, 12 Kinder. Und wir haben uns wirklich köstlich unterhalten. Aber ich war dann schon froh, wie ich wieder nach Hause gekommen bin. Aber das nur am Rande.
Jetzt hast du all diese Entbehrungen. Und es ist schon auch schön. Also du würdest es nicht machen, wenn nicht die positiven Seiten, und das gilt für alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, überwiegen, diese Competition, die es letztlich ist, dieses Sachen auch richtig machen wollen, Sachen gut machen wollen. Und dann hast du aber diese Entbehrungen, die Reisen, die vielen Stunden des Wartens. Das ist, ihr kennt sehr viel auch aus dem Leben von Berichterstatterinnen und Berichterstattern. Du musst immer früher dort sein, du musst dich entsprechend vorbereiten, und trotzdem ist es ein Privileg, Spiele begleiten zu dürfen. Also das nimmt man dann so auf die leichte Schulter, aber es ist jeder einzelne Moment, oder deutlich öfter als nicht, ist es ein Genuss für mich, dürfte es auch für dich gewesen sein. Und dann hast du aber diese Pappenheimer, diese Situationen, wo du weißt, oder wo man von außen vielleicht denkt, das kann doch keinen Spaß machen. Und auch deswegen war es mir ein Anliegen, einen zu kontaktieren und ihn zu fragen, wie das denn mit dir war. Und der gute Klaus Dalpiaz ist... Warum lachst du jetzt schon?
Ich habe mit dem Klaus, den ich sehr schätze als Torhüter, auch einige Sträuße gefochten, speziell am Eis, weil was mir nur in Erinnerung ist, der Klaus war immer erpicht, sein Torraum, mein Torraum.
Weißt du was, Vorschlag, der gute Klaus Dalpiaz ist meinem Ruf nachgekommen und hat mir ein wenig was über Gerhard Schiffauer erzählt und würde vorschlagen, wir hören mal rein. Torhüterlegende Klaus Dalpiaz über Schiri, du Arbeitstier.
Wir zwar haben durchaus schlechten Start gehabt, wie ich im Jahr 2000 nach Innsbruck gewechselt bin und die ersten Male mit Schiffauer zu tun gehabt habe. Ich habe nicht gern gehabt als Schiedler, die haben nicht mögen, weil er sich von den Fans, speziell in Klagenfurt, meiner Meinung nach sehr stark beeinflussen hat lassen. Und ja, wie gesagt, das ist allerdings menschlich jetzt im Nachhinein, nur ich war nicht immer einverstanden mit seinen Entscheidungen. Und deswegen war das zu Beginn in Innsbruck, wo ich unter Dauerbeschuss war und teilweise dann auch sehr stark gekämpft habe mit meinen Emotionen, überhaupt nicht d'accord mit seinen Entscheidungen, speziell auswärts in Klagenfurt, wo mir logischerweise unterlegen, läuferisch und technisch, deswegen haben wir vielleicht schon mit Hilfe von Händen und Schlägern die ein bisschen verteidigt, die Klagenfurter, und deswegen sind wir nach der Reihe auf die Strafbank und das hat mir dann überhaupt nicht gepasst. Ja, die Klagenfurter haben das natürlich gewusst, dass wenn es gegen Innsbruck leichter wird, dann werden wir einen Dalpiaz ein bisschen aus dem Spiel bringen. Sie haben mich permanent attackiert und provoziert und ich habe mich auch leider Gottes in dieser Zeit auch provozieren lassen und irgendwann ist wieder mal einer quer durch den Torraum und hat mich leicht berührt Und es ist nicht geahndet worden von Gerhard. Und dann habe ich zu ihm gesagt, bei der nächsten Unterbrechung, und es waren ja viele Unterbrechungen und viele Bullis bei uns im Drittel, weil wir teilweise gar nicht aus dem Drittel rausgekommen sind. Ich lang wollte damals Haus auch überlegen. Und ich gesagt, wenn jetzt nur einer durch den Tor fährt und mich attackiert, dann lass ihn fallen, dann hau ich ihm irgendwas in den Schädel und brich ihm alles, was ich ihm brechen kann. Und es ist ganz allein deine Schuld, weil du passt überhaupt nicht drauf auf, was passiert. Und wie gesagt, und das Ganze in einer Lautstärke, die sicher nicht zum Überhören war für alle anderen, die so am Eis waren. Und deswegen, ja, war das auch für ihn keine leichte Situation. Muss er allerdings gestehen. Im Nachgang haben wir uns dann einmal in Zivil gesehen und haben über diese Auseinandersetzung gesprochen und uns ganz vernünftig unterhalten. Und er hat gesagt, ja, er weiß, es ist überhaupt ein ganz schweres Pflaster. Klagenfurt auswärts, die Leute sind sehr nah am Eis, oberhalb dieser Rang. Die Bierbecher sind seinerzeit reihenweise aufs Eis gefallen und da ist es als Schiedsrichter nicht leicht. Vielleicht lässt er sich da ein bisschen beeinflussen von den Fans, was menschlich ist. Und habe ich gesagt, ja, aber du musst auch den Tor einmal ein bisschen und die Torhüter schützen, weil das ist ja offensichtlich, dass die mich provozieren. Und das hat er dann auch ein bisschen eingesehen. Und ab diesem Zeitpunkt war das dann ein recht gutes Verhältnis. Jetzt mal, wenn wir miteinander zusammen gehabt haben, ist er vor dem Spiel zu mir her, hat nochmal geschaut, ob hinten das Netz passt und das Tor gut steht, und hat gesagt, Klaus, alles okay, du bleibst ruhig, ich beschütze dich, dir passiert nichts, sobald dich einer attackiert, wenn es zum Pfeifen ist, kriegt er 2 Minuten und dann machen wir ein ruhiges Spiel, weil Stress hat er genug mit den anderen Patienten am Eis. Und seit diesem Zeitpunkt, dann so im 2. Jahr, haben wir wirklich ein ganz gutes Verhältnis gehabt und war absolut okay.
Ich muss vorausschicken, ich bin großer Klaus Dalberts-Fan, durfte viele berufliche Jahre auch mit ihm gemeinsam zu Eishockeyspielen reisen, wahnsinnig viel von ihm lernen. Und wer Klaus Dalberts jemals kennengelernt hat oder die ehrenvolle Aufgabe hat, ihn kennenzulernen, weiß, das ist einer der nettesten Menschen, die es gibt. Und das ist schon auch ein klein wenig Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dass er dann auch die Schuspe besitzt, das psychologisch komplett umzukehren und dir die Verantwortung zu geben, wenn er jemanden verdrischt, dass es dann deine Schuld ist, habe ich schon mal extrem spannend gefunden. Und dann sind sie immer wieder so, ich nenne es jetzt einfach mal Wachstumsprozesse, dass man miteinander wächst, aneinander wächst und wie sich dann auch diese Beziehung entwickelt hat, zumindest aus seiner Sicht, finde ich extrem spannend. Wie war das? Rohrspatz Klaus Dalberts und Autorität Gerhard Schiffauer zu Beginn.
Autorität unter Anführungszeichen. Es liegt vielleicht auch daran, dass der Klaus damals als junger Torhüter, ausgezeichneter Torhüter, vielleicht auch das erste Mal Kontakt gehabt hat mit mir als Schiedsrichter. Das ist immer das Erste. Das Zweite ist halt immer die Geschichten im Jahr, die Schiedsrichter immer in Klagenfurt, die sind nur für den Klagenfurt, weil das Publikum und das. Ich kann das Spiel erzählen, wo ich eine Persona non grata in Klagenfurt war, weil Klagenfurt durch Entscheidungen von uns in einem Halbfinale ausgeschieden ist, war ich eine Zeit Persona non grata. Jahre später war ich der Schiedsrichter, der in Klagenfurt das letzte legendäre 7. Spiel gepfiffen hat, wo Klagenfurt Meister wurde. Und beim Klaus, auf das kann ich mich genau erinnern, der Klaus war unheimlich ehrgeizig. Ja? Und gerade was seinen Torraum anbelangt, war er unheimlich sensibel. Er ist einer der sensibelsten Torhüter. Vielleicht der Lamoureux kommt noch so in die Richtung wie der Klaus. Und da sind wir dann mal aneinander gekracht, sagen wir es unter Anführungszeichen so. Und ich habe mir gedacht, okay, eigentlich, das Steve Koskos ist ein netter Kerl sein, Goalie ist auch guter. Und ich habe immer, nicht nur bei Klaus, sondern auch bei anderen Leuten gesagt, hey Guys, I protect your Chris and you watch the Chris. Weil sehr viele Leute haben ja auch die Gabe gehabt, ihren Torraum ein bisschen weiter auszudehnen und fest herumzuschlagen. Das war früher gang und gäbe. Und
Oder
dann
auch
haben
die unabsichtliche
wir Tor.
Torentankerung.
Das hat der Divis Reinhardt perfekt gekonnt.
Ich habe jetzt
hat er perfekt
nicht
gekonnt.
darauf abgezielt.
War aber die Infrastruktur teilweise auch tragisch. Die Infrastruktur war auch tragisch in den Ligen und ich möchte ihm da keine Absicht unterstellen. Aber ich habe dann, glaube ich, auch eine gute Beziehung mit dem Klaus gehabt, weil er hat gewusst, und es ist auch eine der Aufgaben der Schiedsrichter, denke ich, der Torhüter ist einer der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Element der Mannschaft. Und da sehe ich es als unsere Verantwortung auch, den Torhüter dementsprechend, soweit es halt möglich ist, zu schützen und schon zu erkennen, wo hat jetzt ein unabsichtlicher Kontakt begonnen Oder wo war jetzt eigentlich pure Absicht, jetzt den Torhüter aus dem Spiel zu nehmen, aus der Balance zu bringen oder andere Dinge? Und das ist schon eine Verantwortung, die wir Schiedsrichter schon haben. Und dadurch habe ich gelegentlich auch den Unmut verstanden von einem oder anderen Schiedsrichter.
Und trotzdem, das passiert bei jedem, bei jeder von uns. Man hat einfach mal einen Scheißtag in der Arbeit und hat dann aber, wenn man am liebsten einfach nur entspannen würde, noch diese andere Aufgabe vor der Brust. Gab es dann irgendwelche Spieler, wo du gedacht hast, auf den habe ich jetzt echt keine Lust, weil von dem nochmal anpflammt werden, wo ich eh schon einen Scheißtag hatte? Gab es irgendwelche Pappenheimer, nenn es jetzt einfach mal, wo du gewusst hast, oder wo es an bestimmten Tagen noch entbehrlicher war, dann mit denen sich auch abgeben zu müssen?
Also ich hoffe, dass meine Demenz noch nicht so durchschlägt, aber ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich nicht mit Freude zu einem Spiel gefahren bin. Es hat natürlich dann Tage gegeben, wo ich beim nach Hause fahren gedacht habe, heute wäre es besser gewesen, wenn du zu Hause geblieben wärst. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich gesagt habe, okay, erstmal, wie ich schon gesagt habe, ich habe mich gefreut, meine Kollegen zu sehen. Ich habe gewusst, wir haben das Privileg jetzt, in einem faszinierenden Sport ein Teil des Ganzen zu sein. Aber dass ich gesagt habe, jetzt muss ich, na, selbstverständlich hast du, das ist menschlich, Spieler gehabt, wo du denkst, na, eigentlich ohne näher zu kennen, das war ein Vorurteil. Na, das muss aber eigentlich ein Ungustl sein, zumindest am Eis war es so, und dann vielleicht privat, ganz ein netter Kerl, diese Graton, war am Eis immer eine Herausforderung, eine Challenge. Wenn du den irgendwo privat getroffen hast, ein ganz netter Kerl, wo man gefragt hat, hey, was ist mit denen eigentlich? Aber dass ich sage, ich bin zu jeder Weltmeisterschaft, ich bin zu jedem Spiel gerne gefahren. Wenn ich nicht wollte, dann hätte ich gesagt, nein, ich fahre nicht. Ich habe auch gelegentlich eine Auszeit genommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich momentan nicht gut drauf, jetzt geht es beruflich nicht gut aus. Auch Nein sagen können ist ganz, ganz wichtig für einen Schiedsrichter. Wenn du merkst, du wirst jetzt schon ein bisschen müde und jetzt hast du gerade nicht die Zeit gehabt, dass du trainierst, einmal zu sagen, okay, bitte gib mir mal das Spiel nicht, gib mir nächste Woche eines. Das Privileg muss man sich auch arbeiten, sage ich.
Wir haben viele Themenbereiche schon besprochen, die Spiele, alles, was damit zusammenhängt in der Vorbereitung, aber eben auch das Training während der Woche. Die körperliche Komponente. Und das ist ja auch zu Saisonbeginn immer spannend zu sehen, welche Mannschaften, oder du kannst relativ schnell beurteilen, wer hat im Sommertraining was getan, wer ist tatsächlich auch in Shape dann in Richtung Camp gekommen, bei welchen Mannschaften, die gut aus den Startlöchern gekommen sind, hat es tatsächlich auch damit zu tun, wie sie trainieren. Und jetzt gibt es auch bei Schiedsrichtern Vorbereitungscamps. Das wird unter Lyle Seitz in der Winter Day Ice Hockey League seit geraumer Zeit so vorgelebt. Ich glaube, das Camp dieses Jahr war in Kapfenberg. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie auch schon mehrfach Austragungsort eines Camps gewesen. Und das gab es natürlich auch zu deiner Zeit. Und es ist jetzt reiner Zufall, dass uns ein Dokument zugespielt worden ist oder ein Foto zugespielt worden ist, wo du bei einem Schiedsrichterseminar in Zell am See, auch was den Regeltest anbelangt, relativ weit oben war. Aber das ist damals schon, und vielleicht müssen wir den einen oder anderen Namen dann entsprechend blurren, nicht, dass sich da jemand auf den Schlips getreten fühlt. Aber damals ist schon relativ professionell für die damalige Zeit und den Umständen entsprechend mit den Schiedsrichtern gearbeitet worden. Regeltest musste man absolvieren, einen Eistest, Cooper-Test. Was waren die Anforderungen damals?
Der Eistest hat so fünf Übungen gegeben. Das war vorgegeben von der IHF. Da hat es einen IHF-Standard gegeben. Das war, soweit ich mich erinnern kann, bis zur blauen Linie sprinten vorwärts, sprint rückwärts. Dann natürlich die große 8 fahren, dann 8 oder 9 große Runden laufen. Also ich habe es nicht mehr so im Kopf, aber mit Übungen, mit Geschicklichkeit, wo du auch zwischendurch den Puck aufgraben musst, vorwärts fahren, rückwärts fahren, so ein Mix. Und dazu noch das Eislaufen war ja nicht das große Thema für viele, aber das Laufen war für einige oder andere ein Thema. Ja, ich bin zwar ein guter Eisläufer, aber ich bin nicht so ein guter Läufer. Dann muss man den Cooper-Test noch laufen. Das muss 3000 Meter laufen, glaube ich, weiß ich, wie Minuten, in 10 Minuten oder irgendetwas. Das war dann schon eine Herausforderung. Wobei ich vielleicht noch dazu sagen muss, zu dieser Zeit waren das die einzigen Tests, die wir gemacht haben. Und dann bist du zu einem Spiel gekommen, Und wir aus der Ostregion, und das sage ich schon mit Fug und Stolz, waren dann die Ersten, die dann begonnen hat, auch vor dem Spiel richtig aufzuwärmen. Wo wir dann schon eine halbe, dreiviertel Stunde vorher laufen, dehnen, stretchen, kicken. Und ganz am Anfang sind wir, bevor die Mannschaften aufs Eis gekommen sind, sind wir Schiedsrichter damals auch aufs Eis gekommen mit dem Trainingsanzug. Und wenn dann die Mannschaften gekommen sind, sind sie runtergegangen. Das war, wie ich begonnen habe, da sind die Schiedsrichter gekommen, eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn, guten Tag, wir sind da, vielleicht noch schnell eine Marlboro und dann gehen wir hinein ins Spiel. Heute unvorstellbar. Wir haben damals vor vielen, vielen Jahren schon begonnen, Freunde, das muss auch professioneller werden. Wo dann die Mannschaften gesagt haben, oh, die haben auch eine Fitness, die sind ja auch aufgewärmt. Also wir mussten schon sehr viel tun noch, um das Standing zu erreichen, wo unsere Schiedsrichter heute sind. Und wenn einmal ein Trainer zu dir sagt, ich habe gar nicht gewusst, dass ihr körperlich auch fit seid, dann denke ich, dann haben wir schon einiges gut gemacht.
Da hat sich extrem viel verändert und da wird sich vielleicht auch noch viel verändern, weil man ja auch mit den Entwicklungen des Spiels, der Geschwindigkeit, der Athletik Schritt halten muss. Einen Aspekt, den du schon angesprochen hast, ist das Skaten an sich, wo man früher de facto nur geradeaus laufen musste. Wo war dieser Übergang, diese Transition hin zu, es wird deutlich mehr rückwärts gelaufen als vorwärts?
Wie man das Vier-Mann-System eingeführt hat.
Gib uns mal eine Zeit oder eine Periode, wo das in etwa passiert ist.
Ich glaube, das war in der Periode, wo damals auch der Lai Seitz gekommen ist. Ich weiß das Jahr nicht ganz.
Anfang der 10er-Jahre.
Ja. Und da war das Image von uns Schiedsrichtern dann schlecht auch. Das Spiel wurde immer schneller. Und es hat bei uns innerhalb der Schiedsrichtern, denke ich, es hat eine kleine Spitze gegeben, aber es hat die breite Basis gefehlt. Und heute sind alle Schiedsrichter so ziemlich auf einem Niveau. Und natürlich schon, wie es bei es gibt bei Meißel eine erste Linie, zweite und dritte Linie. Und die Schiedsrichter haben alle so ziemlich das gleiche Niveau. Ein paar Ausreißer nach oben, vielleicht den einen oder anderen nach unten. Was aber jetzt nicht als Wertung geht mehr. Und damals haben wir nicht sehr viele. Und das Image war nicht gut. Und der Christian Feichtinger, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, hat gesagt, Schiffi, wir müssen irgendetwas tun. Wir können so unter Anführungszeichen nicht weiter tun. Ich kriege so viel Druck von den Vereinen und das und das. Da ist man dann auf die Idee gekommen, okay, wir müssen uns
eine Hilfe holen,
weil der Prophet im eigenen Land wird ja oft nicht so anerkannt. Und da war es ein Glücksgriff, dass ein Profi von der NHL gekommen ist, der in der ersten Phase sich nur um die Schiedsrichter gekümmert hat und dann die weiteren Schritte gemacht hat, wo er heute in der Funktion of Director of Hockey Sports Operation losgelöst eigentlich zu sehen ist von dem ganzen Officiating, weil das machen jetzt andere. Und dann ist das Vier-Mann-System gekommen, weil das Spiel, die Regeln immer schneller wurden. Und du hast auch der beste und fitteste Schiedsrichter dem Spiel nicht mehr folgen können. Man hat die Eisfläche kleiner gemacht, also die Zonen verändert, der Redline Offside, der Mittellinien Offside ist weggefallen und da hätte eine Turborakete das Spiel nicht mehr folgen können. Und wenn ich mir heute Spiele anschaue, wo wir 5-6 Minuten keine Unterbrechungen haben, wo es auf und ab geht, ohne Viermannsystem wäre das nicht mehr bewältigbar.
Wäre diese Umstellung seit deiner aktiven Karriere oder zur Zeit deiner aktiven Karriere gekommen, hättest du noch mithalten können?
Also ich denke schon. Also weil ich habe auch zu der Zeit schon sehr viel rückwärts gelaufen und das Rückwärtslaufen war für mich kein großes Thema. Aber es ist zu einer Zeit gekommen, wo eher ich schon gesagt habe, so jetzt muss irgendwann mal Schluss sein. Ich hätte vermutlich mich nicht gescheut, da nochmal hineinzubeißen, du musst ja wieder umdenken und anders sein. Und vielleicht hätte ich mir bei der anderen oder einen oder anderen Situation leichter getan, wenn du einen zweiten Partner hast, weil so warst du immer auf allein gestellt. Aber es war gut so, wie es war, dass eine neue Generation von Schiedsrichtern gekommen ist, ein neues System. Und das finde ich nur gut. Und wer weiß, wo es uns in der Zukunft hinführen wird.
Und das ist vielleicht der kleine Spoiler-Alert, aber vielleicht auch die kleine mentale Notiz für alle, die das jetzt hören oder sehen. In einer Woche werden wir uns auch etwas ausführlicher über diesen Übergang unterhalten vom Dreimann-System zum Viermann-System, was die Sichtfelder und alles anbelangt. Aber wir sind ja noch nicht dort angelangt, sondern noch bei unserem Schiri-Dua Teil 2, nämlich dem Arbeitstier. Und auch wenn es nicht offiziell für viele jetzt als Arbeit wahrgenommen wird, es ist manchmal schon arbeitsreich, auch zu Spielorten zu kommen und von Spielorten dann auch wieder zurückzukehren. Und was sich da alles ereignet, ich glaube, allein darüber könnten viele Schiedsrichter Bücher schreiben. Und da habe ich den guten Kurt Neuwirth mal gefragt, was sind denn so Geschichten, die in Erinnerung bleiben? Was sind Anekdoten, die ihm in den Sinn kommen, wenn es heißt Reisen zu Spielorten? Das hat er geantwortet.
Wir haben ein Spiel gehabt in Mailand, damals noch Alpenliga. Ich bin damals von Brunn und wir haben uns getroffen in St. Pölten, sind nach Mailand gefahren im strömenden Regen, haben dann ein schwieriges Spiel gehabt, das war Bozen gegen Mailand, das ist auch so eine Art Derby gewesen, auch mit ja, Schlägereien jetzt nicht, aber doch ziemlich toughes Spiel. Dann wieder zurück und wir haben ganz einfach niemand mehr können. Du wechselst sie zwar ab beim Fahren, aber wir waren alle hundemüde. Du bist ja dann doch über 24 Stunden unterwegs und haben uns dann in Deutschland auf seine Raststelle gesteckt. Also jetzt keine, wo keine Tankstelle oder so irgendwas war, sondern nur so eine Einfahrtsbucht. Ja, das hat nicht lang gedauert. Und haben uns hingelegt und so die Sesseln zurückgelegt und wollten eben schlafen. Und es hat nicht lang gedauert, auf einmal Licht von allen Orten, von allen rundherum ein Polizei hereingeleuchtet und was wir da machen, warum wir da liegen, hin und her. Und wir sind Eishockey-Schiedsrichter am Weg jetzt retour und ja, wollen uns ein bisschen ausrosten. Na, das geht nicht und hin und her. Und die haben uns das nicht geglaubt und wir mussten dann den Kofferraum öffnen. Und natürlich stehen da drinnen die Taschen mit dem verschwitzten, stinkigen Zeug, aber sie waren dann überzeugt und haben uns weiterfahren lassen. Ich habe gesagt, aber wir dürfen nicht schlafen, also wenn, dann sollen wir auf eine Raststelle gehen, wo eine Tankstelle ist oder sonstiges und dort dann eventuell kurzes Nickerchen machen, aber nicht bei unbeleuchteten Raststellen. Das soll nicht passen, Rastplätzen.
Ja, das war ziemlich heftig. Heute unvorstellbar, an einem Wochentag, glaube ich, es war Donnerstag. Damals hat es noch kein Navi gegeben. Da bist du gefahren mit der Landkarte in Mailand. Io parlo poco piccolo italiano, kein Wort Italienisch perfekt. Die Italiener fast kein Englisch sprechen wollten, um die Eishalle zu finden, war mir die große Challenge. Und dann nach dem Spiel, weil dass man gesagt hat, ihr könnt sich ein Zimmer nehmen und das verrechnet dann dem Verband oder dem Veranstalter wieder nach Hause fahren. Das war's. Und retrospektiv denke ich mir, und ich bin immer froh, wenn die jetzigen Meisterschaften vorbei sind, immer, wenn unsere Schiedsrichter alle gut nach Hause kommen. Und gelegentlich haben wir dann oft schon gedacht, so wo ich dann gesagt habe, jetzt fahrt ihr irgendwo zu, jetzt müssen wir mal einen Raum schlafen. Ich habe das unter Anführungszeichen Privileg gehabt als Referee, dass meistens die Linesmen gefahren sind und der Referee ist hinten gegangen, hat geschlafen und kurz vor Spielort bin ich dann munter geworden. Aber wir haben uns dann beim Nachhausefahren doch auch immer abgewechselt. Und das waren schon Entbehrungen. Und dann kommst du nach Hause und dann hast du eine kurze Regenerationsphase und dann gehst du wieder in einen Job, der auch fordernd war. Und vielleicht sind halt meine Herzinfarkte, die ich viele Jahre später bekommen habe, der Auslöser gewesen. Nein, Spaß beiseite. Es war schon, aber wie ich gesagt habe, wenn du es nicht gern gemacht hättest, dann wäre das nicht gegangen. Und ich wäre nie zu einem Spiel gefahren, wo man sagt, jetzt muss ich wieder zu einem Spiel fahren. Nein, weil in dem Moment, wo ich nicht, wie gesagt habe, das Prickeln, das war der Grund, ich habe das Prickeln und Brennen nicht mehr gespürt, dann war es Zeit zu gehen.
Sollte es mal die Memoiren des Gerhard S. geben, Erinnerungen an den Eishockeysport, und vielleicht ist genau diese Serie hier bei Winter Day Hockey O'Clock der Auslöser, dass du, und würde mir das sehr wünschen, das vielleicht auch zu Papier bringst, wenn es Reisestories gibt, was ist das Verrückteste, Absurdeste, abseits dieser Episode, kann man nicht vorstellen, dass die so verrückt jetzt im Gesamtkontext war, aber eine Reise, Anreise, Abreise, die dir immer in Erinnerung bleiben wird.
Einmal von einem, zwei Reisen sind mir in Erinnerung, einmal Allege, Spiel Alpenliga, wir kommen nach Allege, weil ich war immer, meine Frau sagt immer und meine Kinder, Papa ist ein kleiner Monk, ich war immer mindestens 2 Stunden vor Spielbeginn am Spielort, Tasche in der Garderobe, irgendwo hingehen, kurz einen Kaffee trinken, aufwärmen und so 20 Minuten, 10 Minuten vor Spielbeginn muss alles erledigt sein, dann muss Konzentration in der Kabine, dann muss es schon knistern und dann gehen wir raus. Wir kommen nach Allege, nicht viele Autos vor der Halle, denken wir, wir sind schon 2,5 Stunden früh, da wird sicher noch jemand kommen. Wir kommen in die Eishalle rein, vor gerade der Eismeister mit der Maschine, so, was wir da machen, so gerne, Spiel ist heute, sagt er, heute ist kein Spiel. Was heißt kein Spiel? Wir kommen aus Niederösterreich. Das ist gestern verschoben worden. Wurde die nicht verständigt? Alle haben sie verständigt. Die Schiedsrichter haben halt vergessen. Okay. Und sind wieder unverrichteter Dinge von Allege nach Hause gefahren. Das war recht lustig.
Und auch einmal, erst im Nachhinein.
Im Nachhinein, da war es in den ersten Minuten im Auto ziemlich ruhig, weil jeder so geladen war, dass er gesagt hat, also schreien hast du nicht können, sonst waren wahrscheinlich die Windschutzscheiben davon geflogen. Und dann haben wir ein Spiel gehabt, der Kollege Strasche damals und der Kollege Hausner, da haben wir ein Nationalligaspiel gehabt in Zell am See, mit der Bahn angereist, das war kurz vor Weihnachten. Das war das erste Mal, wo meine Kinder um den Papa gezittert haben. Und da war schon bei der Anreise mit der Bahn, war immer schon so Schneeregen und hin und her, wie wir dann in Zell am See vom Bahnhof zur Eishalle gegangen sind, war schon so hoch Schnee und Schneeregen. Spiel war gut vorbei, dann sind wir nach dem Spiel etwas essen gegangen und ungefähr um 12:30 wäre der Zug gegangen von Zell am See zurück nach St. Pölten. Ich musste den nächsten Tag natürlich gleich wieder in die Firma. Wie alle damals ist man noch mit Anzug und Krawatte zum Spiel gefahren und wir gehen dann runter nach dem Essen zum Bahnhof und da haben wir schon die Schuhe ausgezogen und sind barfuß gegangen im Schnee und Regen, weil es so viel alles so nass war. Und ich komme zum Bahnhof und auf einmal denke ich mir, als Eisenbahner spürst du, dass irgendetwas nicht wie es sein sollte. Gehe zum Fahrdienstleiter, sage, Entschuldigung, wie ist der Auerberg Express, hat der geheißen damals, schüttel den Kopf, sage, was heißt schüttel den Kopf, heute nicht mehr. Sage, was heißt, der kommt um 12:30, sagt er, nein. Um 22 Uhr sind in Muri in Dachsenbach runtergegangen, die Strecke ist unterbrochen, ihr könnt nicht heimfahren. Ich musste aber, das war 22. Dezember, musste unbedingt nach Hause. Also wie kommen wir heim? Ja. Haben wir dann ein Zimmer in Zell am See organisiert und den nächsten Tag, da war schon Handy-Zeitalter, da habe ich dann meine Frau angerufen, weil meine Tochter schon besorgt war, ob Weihnachten heuer ausfällt, weil der Papa nicht nach Hause kommt. Aber ich habe es dann doch geschafft, dass ich nur vor meinem Abend zu Hause war.
Der Schiri als Arbeitstier, auch die Schiedsrichterin als Arbeitstier, muss man, wenn man diesen Weg einschlagen möchte, und ich habe da eine ähnliche Frage schon am Ende von Teil 1 gestellt, wo es um den Schiri als Allrounder gegangen ist, muss man jetzt noch mehr Arbeitstier sein als damals oder musste man damals mehr Arbeitstier sein, als das heute der Fall ist?
Also ich glaube, dass die Anforderungen an die heutige Generation von Schiedsrichtern höher ist als zu meiner Zeit. Also das unterschreibe ich voll inhaltlich. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben die Kolleginnen und Kollegen jetzt, vielleicht der eine oder andere mehr oder weniger, mehr Support als wir in der Vergangenheit. Weil mit der Fülle von Informationen, die Schiedsrichter jetzt erhalten, und manchmal habe ich so das Gefühl, ob sie nicht ein bisschen zu viel überhäufen. Wenn ich mir das gegenüberstelle in unserer Laufbahn oder in meiner Laufbahn, das kann man nicht vergleichen. Du hast einmal einen Schiedsrichterlehrgang gehabt, dann hat es geschaut, okay, hat es irgendwelche Regeländerungen gegeben? Nein, es hat keine weiteren Regeländerungen gegeben. Gut, dahin pfeift es. Gelegentlich hast du einen Schiedsrichterbeobachter gehabt, aus welchen Gründen auch immer der gekommen ist, hat er gesagt, was du schlecht gemacht hast und das war's, das war der Support. Heute ist Gott sei Dank, Dank an die Liga, teilweise Dank auch an den Österreichischen Eishockeyverband, die Unterstützung für die Schiedsrichter schon eine ganz andere professionelle. Warum? Weil der Sport einfach sich viel mehr weiterentwickelt hat. Und der Druck ist aber auf der anderen Seite, der Druck ist auch größer, wo wir auch Druck gehabt haben.
Und über beide Aspekte möchte ich mit dir heute in einer Woche sprechen. Das ist dann Teil 3 von Schiri du A. Und das ist vielleicht nicht ganz so schön formuliert wie die ersten beiden Teile, aber Schiri du Ausbildner. Du hast nach der Karriere als Schiedsrichter den Weg eingeschlagen und bist Referee in Chief geworden. Hast mitgeholfen, Strukturen aufzubauen, zu verändern, Ausbildungen auch zu übernehmen. Zu all dem werden wir heute in einer Woche dann Stellung nehmen. Für den Moment freut es mich einfach nur sehr, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über dein Dasein als Arbeitstier zu sprechen. Danke, Gerhard.
Danke, Samuel, für diese schöne Ehre.
Win today Hockey O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei. Mit Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, a double nice move. Oh, it's gone. Oh.